Wer ist der beliebteste Modearbeitgeber in Deutschland? Diese spannende Frage beantwortet die TV-Studie Working in Fashion. In diesem Jahr hat sich eine Rekordzahl von fast 7000 Menschen an der umfangreichen Befragung beteiligt. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem das Ranking der Unternehmen, die zur Bewertung stehen. Aber die branchenweit größte Studie ihrer Art zeigt nicht nur, welches Image die Unternehmen haben, sondern auch, was Mitarbeiter von Arbeitgebern heute erwarten. Was das ist und natürlich auch, welches Unternehmen das beste Image hat, das verrät uns heute meine Kollegin Charlotte Schnitzspahn. Mein Name ist Jörg Nowicki. Hallo Charlotte.
Hallo Jörg.
Wie schön, mal mit dir gemeinsam im Podcast-Studio zu sitzen.
Ja, und vor allen Dingen für mich ja eine Premiere. Ich sitze ja sonst auf der anderen Seite, stelle die Fragen. Und dass ich jetzt gefragt werde, ist für mich auch ganz neu.
Ja, ich freue mich sehr. Ich musste dich ja quasi von deinem Schreibtisch losreißen, weil du tatsächlich gerade noch in den letzten Zügen bist, um den großen Bericht über die Studie fertigzustellen, der am heutigen Donnerstag, also zeitgleich mit dem Podcast, in der TV erscheint. Bevor wir nun in die Details der Studie, in die Ergebnisse der Studie gehen, vielleicht nochmal ganz kurz grundsätzlich. Das DW Research Team führt ja die Studie Working in Fashion seit vielen Jahren durch. Was genau wird dabei eigentlich erhoben?
Ja, also die Studie besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Das ist einmal die Stimmung der Mitarbeitenden in der Modebranche. Also da werden Fragen gestellt wie gefällt Ihnen Ihre Arbeit? Wie viel verdienen Sie? Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es? Oder auch einfach, was ist Ihnen bei dem Arbeitgeber eigentlich am wichtigsten? Das ist der eine Part. Die andere Sache ist eben das Ranking, das du ja auch schon angesprochen hattest, der 40 relevantesten Arbeitgeber in der Modebranche. Also die Teilnehmer bewerten in 10 unterschiedlichen Kategorien. Das geht vom Betriebsklima über die Glaubwürdigkeit bis hin zur Work-Life-Balance, wer ihrer Meinung nach am besten abschneidet. Daraus ergibt sich dann dieses Gesamtimage.
Und wie werden eigentlich diese relevantesten Arbeitgeber definiert, die dann letztlich auch oder nach denen gefragt wird?
Das sind auch nochmal 3 Punkte. Also einmal ist es die Relevanz als Arbeitgeber mit einem vielfältigen Arbeitsplatzangebot in Deutschland. Das ist deswegen wichtig. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die hier präsent sind, die aber keine großen Strukturen in Deutschland haben, die jetzt keine große Zentrale hier haben und damit auch gar nicht so viele Arbeitsplätze bieten. Deswegen fallen die schon mal weg. Zum anderen fließt die Umsatzgröße mit ein. Da orientieren wir uns an der TW-Größtenliste, die ja auch bald wieder erscheint. Und dann ist es wichtig, dass die Kernkompetenz direkt im Verkauf oder der Herstellung modischer Bekleidung liegt. Also Wäsche, Schuhe, Accessoires oder Workwear-Unternehmen findet man nicht in diesem Ranking.
In diesem Jahr gibt es ja außerdem so ein paar Änderungen bei der Methodik. Kannst du uns die nochmal ganz kurz darstellen?
Ja, also es gibt wie im Vorjahr 10 Kategorien. Allerdings sind 2 neu. Das ist zum einen die Branchenstellung. Das meint die wirtschaftliche Position, Konkurrenzfähigkeit, Markenstärke und die Glaubwürdigkeit. Da geht es um Transparenz in der Kommunikation, Verlässlichkeit und Konsistenz. Dass es trotzdem noch 10 Kategorien sind, wie in der Vergangenheit funktioniert, weil wir bislang getrennte zusammengelegt haben. Also vorher gab es als 2 einzelne Punkte gute Aufstiegsmöglichkeiten und gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Das wurde jetzt zusammengefasst unter Entwicklungsmöglichkeiten. Und Flexibilität bei der Arbeitszeit und dem Arbeitsort haben wir in der Vergangenheit separat aufgeführt. Das ist jetzt Bestandteil der Kategorie Work-Life-Balance. Die Methodik, was du eben auch angesprochen hast, wurde insofern geändert, dass in der Vergangenheit Bewertungen der eigenen Mitarbeitenden zu maximal 20% in die Auswertung eingeflossen sind. Die wurden nun komplett herausgezählt. Also das Gesamtranking ergibt sich jetzt aus dem Durchschnitt der Ergebnisse der Nicht-Mitarbeiter. Das haben wir deswegen gemacht, weil es ein paar Vorteile hat. Also zum einen bewerten Nicht-Mitarbeiter und Mitarbeiter die Unternehmen auf unterschiedliche Weise. Das ist einfach so und dem wird man nun gerechter. Zum anderen können die Unternehmen die Ergebnisse jetzt klarer nach Zielgruppen übersetzen. Also auf Anfrage können die Unternehmen, die da bewertet wurden, ja Detailergebnisse bekommen. Und so können sie das klarer in Employer Branding oder auch eben in Stimmungsbarometer, wie ihre eigenen Mitarbeitenden das Unternehmen gerade bewerten, unterteilen.
Ich habe ja am Anfang schon mal gesagt oder ganz kurz erwähnt, dass wir in diesem Jahr tatsächlich wieder eine Rekordbeteiligung verzeichnet haben, also fast 7.000 Leute. Kannst du das bitte nochmal konkreter aufzeigen und aufschlüsseln, wie genau die Beteiligung war?
Ja, das kann ich auf jeden Fall. Und zwar waren es genau 6.881 Absolventen, Young Professionals und Professionals, die wir befragt haben. Das ist ein neuer Rekord. Also das sind nochmal 500 mehr ungefähr als 2024. Vielleicht noch so ein paar weitere Details. Die Erhebung hat online stattgefunden, vom 14. April bis zum 23. Mai diesen Jahres. 91% sind festangestellt, die teilgenommen haben. 62% stammen aus dem Textil- und Bekleidungseinzelhandel und fast ein Drittel aus der Bekleidungsindustrie. Das mal so ein paar Eckdaten.
Ja, es ist wirklich interessant zu sehen, zu was für einer Benchmark-Studie sich diese Studie entwickelt hat. Toll, dass da so viele mitmachen.
Ja, absolut. Da sind wir auch froh, dass da immer wieder, also wir trommeln ja auch immer auf allen Kanälen, dass das auch so einen Rücklauf hat.
Jetzt haben wir schon ganz viel Spannung aufgebaut und wollen natürlich endlich wissen, wer hat denn gewonnen und hat die neue Methodik eigentlich zu völlig neuen Ergebnissen geführt?
Nein, das hat sie nicht. Das schon mal vorneweg. Aber jetzt komme ich gleich mal zu den ersten drei, weil das ja sicher die alle am meisten interessiert. Also Sieger ist erneut Adidas. Platz 2 hat Marco Polo und Platz 3 belegt Hugo Boss. Ja, ich habe gesagt erneut Adidas, weil Adidas bis auf 2 kleine Unterbrechungen immer auf dem ersten Platz gelandet ist. Aber auch die anderen beiden waren schon im Vorjahr unter den Top 3. Also da hat keine große Verschiebung stattgefunden. Es gibt aber ein paar Verschiebungen. Am auffälligsten ist wohl, dass die Betty Barclay Group, die übrigens 2023 dafür gesorgt hat, dass Adidas mal nicht auf Platz 1 war und eben selbst den Spitzenplatz belegt hat, nur noch auf Platz 12 ist jetzt. Das könnte daran liegen, dass sie in der Außenwahrnehmung schlechter abschneiden, als es von der Belegschaft intern gesehen wird. Also vielleicht haben sie in der Vergangenheit von ihren zufriedenen Mitarbeitern profitiert. Und bei Konzernen wie Inditex und H&M sieht es anders aus. Die haben sich in diesem Jahr ein wenig verbessert.
Interessant, ne? Dass also Betty Buckley sozusagen innen total gut ankommt bei seinen Mitarbeitern, nach außen das aber irgendwie so noch nicht umsetzen kann und andersherum ja auch bei Inditex und H&M. Das heißt, dort kann man also dann quasi so ein bisschen davon ausgehen, dass die von außen besser wahrgenommen werden, als vielleicht das Arbeiten intern dort ist?
Das lässt sich so genau jetzt nicht belegen. Es ist aber schon eine Schlussfolgerung, die man da ziehen kann, ja.
Warum ist Adidas so beliebt? Ich meine, uns allen kommen da so ein paar Ideen, aber kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter eingehen? Was glaubst du da?
Ja, also bei Adidas ist es so, dass sie wirklich bei 7 der 10 Kategorien auf dem ersten Platz liegen. Also das ist ja schon mal Wahnsinn. Das heißt, sie werden wirklich in vielen Kategorien am besten bewertet. Die Personalvorständin bei Adidas, Michelle Robertson, begründet das mit dem Zusammenspiel des sportlichen Spirits und der Internationalität des Unternehmens. Also es arbeiten Menschen aus rund 100 Nationen auf dem Campus in Herzogenaurach. Es wird dort Englisch gesprochen. Es gibt eine Dudes-Kultur. Es gibt ein ganz umfangreiches Sportangebot. Ja, manchmal machen die Mitarbeitenden Training neben Stars wie Florian Wirtz, Gina Lückenkämper oder Patrick Lange. Das sind schon mal natürlich Sachen, die man so nicht überall erlebt. Dann hat das Unternehmen auch einfach wirklich eine globale Strahlkraft. Das ist was, worauf zum Beispiel auch Marco Polo verwiesen hat, als ich danach gefragt habe, wie sie denn Adidas nächstes Jahr vom Thron stoßen wollen. Da meinten sie, vom Thron stoßen, das wäre schon eine sehr, sehr große Herausforderung und dass sie eben schon sehr stolz auch sind auf ihren zweiten Platz, eben gerade weil Adidas so ein weltweit bekanntes Unternehmen ist. Ja, und meine Kollegin Kirsten Reinhold, die hat auch einen Tag auf dem Campus verbracht und hat eine Reportage darüber geschrieben, die ich auch jedem nur ans Herz legen kann. Da beschreibt sie nämlich, wie so der Alltag auf dem Campus ist. Sie konnte verschiedene Bereiche sehen, das Archiv, den Innovationsbereich, hat mit verschiedenen Mitarbeitenden gesprochen. Da erfährt man eben auch nochmal ganz viel, was dort so den beruflichen Alltag prägt.
Spannend. Jetzt kennen wir also die Spitzengruppe, also die ersten drei, und haben auch noch so ein paar andere Namen jetzt fallen lassen. Es gibt natürlich auch die hinteren Plätze, die muss ja auch jemand belegen. Wer ist denn da gelandet? Wer hat also kein besonders attraktives Image als Arbeitgeber?
Also das sind zum einen Discounter und auch Firmen, die sich in einer Transformationsphase befinden. Also die letzten fünf sind Galeria, NKD, Kick, Primark, die Röther-Gruppe und das KDW. Und ja, bei einigen weiß man ja, welche Schlagzeilen da so in den vergangenen Monaten das Bild bestimmt haben.
Du hast die Röther-Gruppe und das KDW angesprochen. Das sind ja beides vor allen Dingen Multilabel-Händler. Gibt es denn auch Multilabel-Händler, die weiter vorne gelandet sind im Ranking?
Ja, also mit Breuninger auf Platz 9 gibt es einen Multilabel-Händler in der Top 10. Was ich da besonders spannend fand, war, wir haben die Absolventen danach gefragt, wo sie sich nach ihrem Abschluss am ehesten bewerben würden. Und da ist Breuninger sogar auf Platz 3, also nach Adidas und Hugo Boss und noch vor Marco Polo. Ihnen scheint es also besonders gut zu gelingen, diejenigen anzusprechen, die erst ins Berufsleben starten.
Was glaubst du denn, woran das liegen könnte, dass Breuninger dann doch so ein attraktiver Arbeitgeber und offenbar ein gutes Image hat?
Also Breuninger gilt ja in der Branche als Vorzeigeplayer in Sachen Omnichannel mit einem modernen Geschäftsmodell. Ich denke, dass sie damit schon punkten können. Und spannend für viele ist sicher auch die Tatsache, dass sie als Premium-Department-Store ein attraktives Markenportfolio haben und Attraktivität der Produkte ist auch eine der Kategorien, die wir abgefragt haben.
Jetzt sind wir mit dem Ranking so weit durch, haben das so gestreift mit den wichtigsten Ergebnissen. Ich würde gerne noch mal mit dir über die allgemeine Stimmung sprechen, weil das ist ja auch ein wichtiger Teil dieser Befragung, dass wir die Menschen nach ihren Befindlichkeiten und nach ihren Wünschen und Zielen und Träumen und so weiter befragen. Wie zufrieden sind denn eigentlich die Mitarbeiter mit ihren Jobs? Wie ist die Stimmung?
Also die gute Nachricht zuerst, die Stimmung ist grundsätzlich wirklich gut. Also 93% stimmen der Aussage zu, ich mache meine Arbeit gerne. Und das ist auch exakt der gleiche Wert wie 2024, also eine gleichbleibende Zufriedenheit. Ja, ein paar weitere Zahlen, jeweils mehr als 3/4 identifizieren sich sogar mit ihrem Arbeitgeber, finden ihre Arbeit sinnstiftend und sagen auch, dass sie ausreichend Freiraum zur Gestaltung ihrer Arbeit erhalten. Es sind auch nur 9% aktiv dabei, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Allerdings denken weitere 38% gelegentlich darüber nach. Ja, Jörg, jetzt möchtest du bestimmt auch die Gründe für den Wunsch nach einem Arbeitgeberwechsel wissen, oder?
Ja klar, schieß mal los.
Ja,
das ist natürlich
gut.
Spannend.
Sehr gut, die fragen wir nämlich auch ab. Also auf dem ersten Platz landet wie immer zu wenig Gehalt. Dem stimmen 66% zu. Es folgen unzureichende Karriereperspektiven und Work-Life-Balance. Interessant ist hier, dass die ersten beiden prozentual verloren haben, die Work-Life-Balance aber als Grund etwas häufiger genannt wurde. Also die Mitarbeitenden sagen jetzt schneller, wenn es mit der Work-Life-Balance nicht stimmt, dann schaue ich mich nach einem anderen Job um. An der Stelle können wir auch noch mal einen Blick in die Rankings werfen, denn in der Kategorie Work-Life-Balance liegen Adidas, Marco Polo und Simplicity vorne. Christina Meyer, sie ist Chief People, Organization and Strategy Officer bei Simplicity, mit ihr habe ich eben auch gesprochen, ist der Meinung, dass Arbeit in unserer Gesellschaft oft als unangenehmer Teil suggeriert wird und dass sie das anders machen wollen. Ich habe sie eben dann gefragt, wie kommt es, dass ihr da so eine gute Bewertung habt? Und sie meinte, Arbeit soll sich gut anfühlen. Das machen sie bei Simplicity, indem sie Momente schaffen, die verbinden. Es gibt Team-Events, aber es gibt auch eine sehr gute Kantine, wo man sich treffen kann. Es wird aber auch darauf geachtet, dass es ausreichend Zeit für Familie und Erholung gibt. Also ja, das Fazit war, Arbeit soll nicht als Belastung empfunden werden.
Was muss denn der ideale Arbeitgeber außerdem haben? Was ist da bei der Befragung rausgekommen?
81% ist es wichtig, dass der Arbeitgeber ein gutes Image hat, was, finde ich, auch nochmal ganz schön die Bedeutung unserer Studie zeigt. Also es ist nicht nur so, dass man damit potenzielle Mitarbeitende gewinnt, sondern auch die Menschen, die schon in dem Unternehmen sind, möchten trotzdem gerne in einem Unternehmen arbeiten, was auch nach außen ein gutes Image hat. Ja, so die Hard Facts sind, also was am häufigsten genannt wurde, und zwar in der Reihenfolge gutes Betriebsklima, gutes Gehaltsniveau und Arbeitsplatzsicherheit. Hier ist so eine ganz kleine Veränderung zum Vorjahr. Also die ersten beiden lagen auch 2024 vorne. Aber im vergangenen Jahr wurde am dritthäufigsten Zukunftspotenzial genannt. Jetzt ist es eben die Arbeitsplatzsicherheit. Also das könnte an der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage, an der gesamtgesellschaftlichen Stimmung liegen. Aber es ist jetzt auch so, die beiden Punkte sind natürlich auch ähnlich, gehen ja ein Stück weit Hand in Hand.
Du hast es ja schon erwähnt, das Thema Gehalt ist ja so ein immer wiederkehrender Punkt und ja auch echt ein heißes Eisen. Wie ist denn da die aktuelle Lage?
Ja, also das ist so ein Punkt, wo die Schere zwischen Erwartung und Realität, was wir auch abgleichen, am größten ist. Also vielleicht wenig überraschend, 100% erwarten ein gutes Gehalt, aber nur 43% bewerten ihr aktuelles Gehalt auch so.
Ja. Das ist echt wenig, ne?
Ja, ja, also wie gesagt, von allen Faktoren, die da so sind, ist das die größte Schere. Mhm. Und deswegen steigen wir da vielleicht auch mal ein bisschen tiefer ein. Die Absolventen erwarten ein Einstiegsgehalt von durchschnittlich 40.300 Euro brutto im Jahr.
Die Absolventen. Wir haben das ja geclustert in verschiedene Gruppen. Ne?
Genau, okay. Genau. Mhm. Dann haben wir betrachtet, was ist denn das jährliche Median-Bruttogehalt aller Befragten, also inklusive Young Professionals und Professionals. Das liegt bei 55.106 Euro. Dann haben wir auch nochmal differenziert in Handel und Industrie. Also während es im Handel 52.710 Euro sind, sind es in der Industrie 59.089 Euro. In der Industrie verdient man da also etwas besser. Der Gap ist ein bisschen größer geworden, verglichen mit dem Vorjahr. Etwas kleiner ist der Gender Pay Gap. Hier mal die Zahlen. Also die Frauen verdienen pro Jahr 51.171 Euro. Männer 69.391 Euro, also eine Differenz von 18.220 Euro. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass wir da nicht nach Funktion, Position etc. differenzieren. Und es ist ja schon so, dass Männer häufiger in Führungspositionen sind oder auch technische Berufe ausüben und Frauen eher im Design, im Marketing. Und deswegen haben wir uns auch das nochmal genau angeschaut. Und hier auch nochmal so ein paar Zahlen zum Vergleich. Also während das jährliche Bruttogehalt im Verkauf bei rund 42.000 Euro liegt, im Marketing bei etwa 56.000 Euro, verdient man in der IT fast 73.000 Euro und in der Unternehmensführung fast 97.000 Euro.
Also schon erhebliche Unterschiede, was man so in der Branche verdienen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ganz spannend. Wir fragen ja auch jedes Jahr ein Sonderthema ab. Da versuchen wir irgendwie so zu identifizieren, was gerade so angesagt ist. Und das war in diesem Jahr die mentale Gesundheit, das Thema mentale Gesundheit. Was ist dabei rausgekommen?
Also ich würde sagen, wir haben mit dem Sonderthema dieses Mal wirklich einen Nerv getroffen. Möchte ich gleich mal einen Kommentar eines Studienteilnehmers, die wir auch anonymisiert erheben, heranziehen. Da hat jemand gesagt, die Maßnahmen für mentale Gesundheit gehören genauso dazu wie ein guter Bürostuhl und hat auch gleich die Erklärung mitgeliefert, dass es letztlich für Unternehmen auch nur von Vorteil sein kann, sich auch um die mentale Gesundheit zu kümmern, um auch Potenziale besser auszuschöpfen. Dass das noch nicht der Fall ist, zeigen nämlich die Zahlen. Also 85% finden, dass eine Unternehmenskultur, in der offen über psychische Belastungen gesprochen wird, wesentlich zu einem gesunden Arbeitsumfeld beiträgt. Und immerhin 56% sagen auch, dass ihre Führungskraft sich aktiv für mentales Wohlbefinden einsetzt. Aber, und jetzt kommen die eher schlechten Zahlen in dem Zusammenhang, 3/4 meinen, Druck und Arbeitsbelastung sind in den vergangenen Jahren gestiegen. 55% wünschen sich mehr Unterstützung in puncto mentale Gesundheit. Und nur 46% finden, dass der Arbeitgeber ausreichend Angebote zur Förderung der mentalen Gesundheit anbietet.
Hast du denn auch, das sind ja ganz, ganz interessante Zahlen wirklich, hast du auch mit Unternehmen ganz konkret über dieses Thema nochmal im Detail gesprochen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zum einen mit den Unternehmen dazu gesprochen, die jetzt auch bewertet wurden für die Studie, aber ich habe auch noch mit anderen Unternehmen gesprochen, um da auch nochmal die Perspektive so ein bisschen zu weiten. Unter anderem mit Sophie Meisinger vom Fair Fashion Label Daria D. Das ist noch ein kleines Label, aber die Gründerin und Co-CEO, Madeleine Alizadeh, die ist als Influencerin gestartet, macht das Thema sehr öffentlich. Also da ist das so ein kleiner Fokus. Sie spricht über ihr eigenes Burnout, ihre Depression, ihre ADHS-Diagnose. Und ja, deswegen hat Meisinger mir berichtet, dass das Thema Therapie auch im Büro total enttabuisiert ist. Und dass es für die beiden auch eine der wichtigsten Führungsaufgaben ist, die Arbeit immer an die Lebensrealität der Mitarbeitenden anzupassen. Also sie meinte dann, manche haben irgendwie Kinder, andere pflegen Angehörige oder manche haben eben die Therapiestunden, die jetzt nicht immer in Randzeiten stattfinden. Und dass sie da eben all das irgendwie möglich machen, dass man Arbeit und diese Verpflichtungen miteinander kombinieren kann. Dazu ist viel Kommunikation nötig. Jetzt muss man auch sagen, zugegeben, die sind noch ein kleines Team, 10 Personen, da ist das gut machbar. Bei größeren Konzernen, wird auf Umfragetools gesetzt, da gibt's ja einiges. Und Maßnahmen bieten eigentlich fast alle an, also auch von den jetzt bewerteten Unternehmen. Fast alle geben an, Workshops zur Stressbewältigung und Resilienz zu bieten. Es gibt Sportangebote, nicht nur bei Adidas. Es gibt Ernährungscoachings. Ja, es ist auch zum Teil, würde ich sagen, seit Corona auch alles noch mal mehr geworden. Das ist auch was, was man rausgehört hat aus den Antworten. Was ich ganz spannend fand, ist zum Beispiel eine Initiative der Otto Group Tochter Witt. Die hat nämlich 2024 das Programm Mental Health First Aid gestartet. Da können sich Mitarbeitende zu Ersthelfern für mentale Gesundheit ausbilden lassen. 43 haben das schon gemacht und unterstützen dann andere bei Gesprächsbedarf. Einen ähnlichen Weg geht da VD, die ja wie Daria D. nicht in der Studie sind. Sie arbeiten dafür aber mit der Organisation Redezeit für dich zusammen. Da sind über 350 ehrenamtlich ausgebildete Zuhörerinnen und Zuhörer, die eben rund um die Uhr Gespräche zu diversen Themen anbieten. Da können die Mitarbeitenden dann natürlich auch anonym anrufen und bekommen dann da schon mal ja, so eine erste Hilfe an die Hand.
Okay, super Thema, spannend. Wird sicherlich auch in der Zukunft uns noch öfter mal begleiten, könnte ich mir vorstellen.
Bin ich auch überzeugt, ja.
Ja, ja. Charlotte, vielen Dank, dass du dir trotz Redaktionsschluss hier die Zeit genommen hast, um uns von der Studie zu berichten.
Ja, gerne.
Wer mehr über die Ergebnisse erfahren möchte, also das gesamte Ranking und auch die Rankings in den einzelnen Kategorien, und wer Lust hat auf die Reportage von vor Ort bei Adidas, dem empfehlen wir ganz dringend die aktuelle, ausführliche Berichterstattung in der neuen Printausgabe der TV und natürlich auch auf unserer Website. Viel Spaß dabei und dir nochmal vielen Dank, Charlotte.
Gerne.
Das war meine Kollegin Charlotte Schnitzspahn, Redakteurin der Textilwirtschaft. Und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören.